Ich glaube, wir haben uns noch niemals in einem Podcast so darüber gefreut, dass das Thema Durchfall angesprochen worden ist. Wir haben so eine innere Verbundenheit in diesem Moment gespürt.
Ja.
Die mir aber auch jetzt, wo ich sage, ist mir irgendwie, wollen wir das noch rausschneiden?
Es war so ein bisschen, ich finde, dafür, dass wir so oft schon über Durchfall gesprochen haben und auch so ehrlich und authentisch, war das jetzt mit das erste Mal, wo wir wirklich persönlich geworden sind und es uns beiden auch so ein bisschen unangenehm war. Wir müssen es aber aus Tradition trotzdem drin lassen. Vielleicht können wir rausnehmen meine 180.000-minütigen Vorträge über die Royals.
Aber es geht auch neben den Royals um Diabetes, nämlich um Diabetes und Arbeiten. Und dafür haben wir Shireen Valentine getroffen bzw. interviewt über ihren Umgang mit Stress und Arbeit und 20.000 Jobs.
Ja, sie ist Viva-Legende, ihr kennt sie garantiert. Sie ist Musikerin und sie ist einfach fantastisch. Und in dieser Folge auch nochmal zu hören ist Sandra Starke, die Profifußballerin, die momentan in Wolfsburg spielt und auch im Nationalteam unterwegs ist. Und mit ihr sprechen wir darüber, wie sie das Ganze mit ihrem Typ 1er handelt.
Die beiden waren gut. Wir waren so mittel.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck.
Sagen wir doch an dieser Stelle vielleicht ein royales Hello all und winken dezent adelig in unsere Videocams und starten die neue Folge.
Freddy winkt adlig. Mir ist das alles voll egal, dass da so ein Jockel jetzt König von irgendjemand anderen wird.
Ich bin voll aufgeregt.
Du gehörst auch zu den Menschen, die so eine Papstwahl interessant finden, oder?
Ich gehöre auf jeden Fall zu den Menschen, die gestern noch aufgeregt bei Amazon durchgeklickt haben, ob sie vielleicht Fähnchen und Wimpel nach Hause bestellen können. Great Britain. Ich habe noch welche bekommen, Gott sei Dank. Morgen kommen sie. Ach so, und falls ihr euch gerade wundert, hä, ist doch Montag. Der neue King ist doch schon längst offiziell hier announced worden am Wochenende. Nee, bei uns ist ja gerade noch Freitag. Wir zeichnen ja immer ein bisschen früher auf. Und deswegen habe ich gestern noch schnell alle möglichen Sachen bestellt. Und morgen
Rudel gucken. Okay, das wollte ich wissen, weil ich dachte nicht, dass das so eine einsame Veranstaltung wird und du da alleine mit deinem Fähnchen auf der Couch sitzt.
Das wäre aber auch ein bisschen witzig eigentlich.
Was mich bei sowas immer aufregt, dass da so mehrere Kanäle da so ein paar Bohau drum machen. Ne? Da könntest du einen schönen alten Film zeigen, parallel zu dem Mister. Nee, 920.000 Reporter verdienen sich da morgen eine goldene Nase, einfach weil irgendein Jockelkönig wird. So, ich misse mal meinen Blutzucker, okay?
Misst du mal bei der ganzen Aufregung deinen Blutzucker? Warum auch immer, Kim sagte eben, sie will heute mal damit starten, dass wir Blutzucker messen. Soll sie mal messen? Ich habe es ja hier auf dem Handy, die Werte. Auf jeden Fall, schön auch, wie du an deinem Finger leckst. Mittelfinger. 121 zeigt sie nicht.
Ja, für nach dem Frühstück ist doch toppi.
Ja, und das bei dieser ganzen Aufregung hier mit den Royals. Ja. Na, auf jeden Fall, jetzt habe ich vor Aufregung sogar vergessen, was ich sagen wollte. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, die ganzen Fernsehsender, die übertragen. Nervt mich auch total, weil ich kann mich jetzt gar nicht entscheiden. Also auf RTL startet natürlich die super Sondersendung mit Frauke Ludowig. Ich bin großer Fan von ihr, liebe die Frau, hatte sie ja auch schon in meinem anderen Podcast Medienmacherin zu Gast. Die Frau ist eine Wucht, zusammen mit Guido Maria Kretschmer, das royale Traumpaar für Deutschland. Gleichzeitig kommt aber natürlich auch in der ARD-Sondersendung. Und Kim, wir beide sind ja ARD gewechselt, müssen wir eigentlich auch gucken. Zusammen dann auch noch mit Annette Dittert.
Nee, ich muss das nicht gucken.
Die legendäre London-Korrespondentin, weißt du, immer in den bunten Klamotten. Und ich will nicht angeben, aber war auch schon in meinem Podcast zu Gast. Auch eine Wucht, die Frau. Und dann gibt es ja auch noch Sat.1. Die machen auch eine Sondersendung. Und ich glaube sogar live aus London, also komplett die ganze Sendung aus London. Und du weißt, was das für ein logistischer
Master- ich weiß, wie teuer das
Challenge-Ding ist.
Ist.
Ja gut, zahl Sat.1. So ist mir ja dann egal. Auf jeden Fall, jetzt weiß ich auch noch nicht, was wir dann morgen gucken, aber ein paar Freundinnen kommen vorbei und dann sitzen wir zwischen unseren Wimpeln und gucken die Krönung. Jetzt muss man aber, achso, soll ich dir jetzt eigentlich auch noch meinen Blutzuckerwert sagen?
Ja, sag du mal.
Ich habe 131.
Wann hast du was gegessen?
Vor einer Dreiviertelstunde.
Ah ja,
das ist ja easy. Ich habe aber für mich entdeckt, nur kurz, bevor ich nochmal auf die Royals eingehen muss. Ihr könnt Kim ja gerade nicht sehen, aber sie schüttelt gerade den Kopf, macht die Augen zu und denkt sich, warum zur Hölle bin ich heute Morgen aufgestanden, um einen Royal-Podcast aufzunehmen.
Ja, komm, jetzt mach fertig.
Ja, warte, ich mache erst kurz der Zwischenschub Frühstück, um die Spannung aufrechtzuerhalten. Ich frühstücke jetzt immer griechischen Joghurt, habe ich nämlich neulich gelesen, dass das gut ist für Leute mit Diabetes, mit so Dinkelflocken und Blaubeeren. Kommt
ja,
gut.
Mal, dann haben wir nicht anders gegessen. Ich habe so eine Banane da gehabt. Die Kleine durfte das jetzt aufschneiden mit so einem Kinderschnittmesser. Und von der Banane habe ich genau ein einziges Stück abbekommen. Aber ist ja okay für den Blutzucker.
Das heißt, du hast nur ein kleines Stück Marmelade, Banane gegessen?
Nein, nein. Es gab bei uns auch, also es gibt bei uns unter der Woche immer Joghurt mit Haferflocken.
Okay, ja gut, aber es ist aber wirklich ähnlich gefrühstückt. Ich muss sagen, ich bin jetzt seit 2 Wochen weg von der Marmelade und es tut mir ganz gut, weil die Marmelade hat mich immer so morgens richtig krass nach oben gepusht. Ja. War mir selbst nicht so bewusst, bis ich jetzt hier mit meiner Joghurt-Geschichte um die Ecke kam. Naja, so zurück zu den Royals. Warum das tatsächlich auch in einem Diabetes-Podcast ein spannendes Thema ist.
Jetzt kommt's. Jetzt bin ich gespannt.
Hast du eine Idee?
Hat einer von denen Diabetes?
Offiziell nicht. Habe ich auch versucht rauszufinden.
Mhm.
Aber die Queen war 70 Jahre lang Schirmherrin von Diabetes UK.
Also das haut mich jetzt tatsächlich als Diabetes-Fakt nicht so um, weil die wird Schirmherrin von alles Mögliche. Die wird auch von Multiple Sklerose UK gewesen sein, oder nicht?
Ja, und hätten wir einen MS-Podcast, dann würde ich das jetzt hier auch droppen, dieses Fact. Ich fand das gut. Und letztes Jahr sogar noch, Anfang letzten Jahres, als das Insulin 100 geworden ist, du erinnerst dich vielleicht, da die große Party, wo wir alle nicht eingeladen waren, da hat die Queen ein Statement abgegeben und hat gesagt, dass sie hofft, dass die Menschen ohne Diabetes irgendwann komplett ohne Einschränkungen leben müssen und dass Diabetes irgendwann keinen Alltag mehr beeinträchtigt und so weiter. Und dass sie aber stolz ist auf den wissenschaftlichen Fortschritt im Diabetesbereich. Also bis zum Schluss im Prinzip hat sie sich mit dem Thema zumindest auseinandersetzen lassen von ihrer Assistentin, die ihr dann wahrscheinlich die Rede zugeschustert hat, ist jetzt ja auch egal. Aber noch letztes Jahr hat sie was zum Thema Diabetes gesagt.
Diese Royals, immer für einen Diabetes-Fact gut.
Einen habe ich noch. Bist du gespannt, gut. Kim?
Ja, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen.
Wenn dich das jetzt überzeugen sollte, dass du jetzt auch auf der Diabetes-Royal-Schiene hier reitest, würdest du dann morgen zu uns kommen zum Public Viewing?
Nein.
Okay. Die Cavalier King Charles Hunde kennst du, ne?
Nee.
Das sind diese klitzekleinen, weiß-braun mit den längeren Ohren, die so ein bisschen aussehen wie so klitzekleine Cockerspaniel.
Ach, das ist eine Hunderasse. Okay, okay. Nee, habe ich tatsächlich noch nie. Das schaue ich mir jetzt. So, bei dem Hund hattest du mich wieder. Bei Hunden hast du mich. Das schaue ich mir jetzt an.
So, und die heißt ja nun mal Cavalier King Charles. So wie der King Charles von morgen. Und bei dieser Hunderasse gibt es tatsächlich eine Tendenz dazu, dass die Hunde Diabetes mellitus bekommen. Doch, habe ich im Internet gefunden. Aber fand ich ein interessantes Funfact. Und das kam raus, als ich nämlich einfach nur Diabetes King Charles gegoogelt habe, weil ich dachte, vielleicht findet man da auch irgendwas. Cavalier King Charles Hunde neigen zu Diabetes.
Krass. Aha. Guck mal, den Fact, den finde ich schon wieder ein bisschen lustiger auf jeden Fall. Auch. Und es hat was mit Hunden zu tun. Damit hast du mich jetzt ein bisschen wach gemacht. Okay.
So, und trotzdem sitzt du morgen nicht bei mir auf der Couch.
Nee, aber das liegt auch mehr an der Distanz, wollte ich sowieso gerade nochmal klarstellen.
Was? Du willst nicht 78 Stunden Auto fahren, damit wir hier 5 Stunden lang zwischen 3 Fernsehsendern hin und her seppen?
Also ich würde es tun wegen dir und dem Alkohol und der Umgebung und dem Event, aber nicht, also dem Event-Charakter, aber nicht, weil ich das so spannend finde. Ich werde es mir auch morgen nicht angucken, nee, ganz ehrlich nicht.
Gar nicht? Boah, ey, Kim.
Nee, ich glaube nicht. Nee.
Keine Sorge, die wichtigsten Facts fasse ich dir einfach in unserer nächsten Podcast-Folge zusammen.
Oh ja, bitte, voll. Wenn ihr das auch so unbedingt so dringend wollt, dann schreibt uns doch einfach eine Instagram-Nachricht an unseren Instagram-Kanal Typfrage der Podcast.
So, wollen wir jetzt zum eigentlichen Thema kommen?
Ja, ich will schon seit ungefähr 9 Minuten zum eigentlichen Thema kommen.
Ja, dann Kim, dann leg doch mal los, wenn du so motiviert bist zu arbeiten. Da sieht man schon wieder, Thema unserer Folge ist ja heute Diabetes und Job. Kim ist halt ein Workaholic.
Oh, das sag mal nicht so. Workaholic, da kommen wir jetzt tatsächlich auf die Sachen, die ich recherchiert habe, ist tatsächlich eine ernstzunehmende Krankheit. Denn diese Menschen haben tatsächlich eine Sucht. Die denken, sie müssen die ganze Zeit arbeiten, die können nichts abgeben. Und darunter leidet dann natürlich ihr persönliches Umfeld. Also Ehen, Kinder, Auch die Arbeitskollegen leiden darunter, weil man kann ja nichts abgeben. Und die Leute sind übrigens auch trotzdem schlecht gelaunt.
Es gibt ja auch eine neue Studie, das kam neulich erst raus, habe ich auf der Arbeit gelesen, die Studie, dass 10% von uns allen arbeitssüchtig sind. Also süchtig wirklich danach, was zu schaffen und Erfolg zu sehen. Und ja.
Und es gibt seit letzten Sommer eine große Studie der East Carolina University, die untersuchen, inwieweit die Arbeitssucht eine Auswirkung, tatsächliche Auswirkung auf die Insulinresistenz und damit auf die Entwicklung von Typ-2-Diabetes hat. Weil da gibt es immer Vermutungen, also man weiß relativ genau, dass zu viel Arbeiten oder Leute, die dazu neigen, sehr viel zu arbeiten, eher bestimmte Erkrankungen haben. Und die wollen halt genau untersuchen, was macht das mit der Insulinresistenz, wenn du süchtig nach Arbeit bist. Und dann letzten Endes natürlich auch mit der Entwicklung von Typ 2 seit Mitte letzten Jahres. Aber ich habe noch keine Ergebnisse gefunden, weil die müssen uns ganz viele Leute interviewen und Daten analysieren. Ja,
ja, aber krass.
Das hätten wir. Und es gibt tatsächlich aber eine andere Studie der Ohio State Universität. Die wurde veröffentlicht im Journal of Occupational and Environmental Medicine.
Das ist das, was Kim immer privat liest, während ich die Gala durchblätter.
Genau. Und zwar haben die untersucht, wie viel man arbeitet und wie hoch dann das Krankheitsrisiko steigt. Na, also die haben zum Beispiel bei Frauen gesagt, die haben ein besonders hohes Arbeitsrisiko, wenn sie mehr als 40 Arbeitsstunden arbeiten.
Sie haben ein Arbeitsrisiko?
Ein Krankheitsrisiko.
Okay.
Wenn du als Frau viel arbeitest, und zwar mehr als 40 Stunden, und erheblich mehr steigt dieses Risiko natürlich, wenn du mehr als 50 Stunden arbeitest. Und ab 60 Wochenstunden Arbeit bei Frauen verdreifacht sich das Risiko für Herzerkrankung, Krebs, Arthritis und Diabetes. Und das erklären sich die Forscher damit, dass Frauen natürlich oft eine Doppelbelastung haben. Also die arbeiten da nicht nur 60 Wochenstunden, sondern können dann auch zu Hause natürlich nicht loslassen und haben zu Hause natürlich noch den ganzen Brimborium. Bei Männern ist es nicht so. Also bei Männern sinkt sogar, je mehr Arbeitsstunden sie hat, dieses Risiko wieder. Und die haben da anscheinend nicht so eine große
Aber
Probleme.
Warum sinkt das dann bei den Männern? Weil die dafür dann, weil sie dann, wenn sie mehr arbeiten, weniger Zeit haben, keine Ahnung, jetzt klischeebehaftet saufen zu gehen oder was?
Ich habe keine Ahnung.
Und dann für den ungesunden Lifestyle ist dann keine Zeit mehr? Oder was ist da der?
Also Überstunden, also das Ergebnis fasst der Fokus wie folgt zusammen: Überstunden machen Frauen krank, Männer aber nicht. Ich kann jetzt hier nochmal aus diesem Artikel. Bei Männern bot sich den Forschern ein anderes Bild. Männer mit mehr als 40 Wochenstunden hätten zwar ein höheres Risiko an Arthritis zu erkranken, doch das Risiko für andere Krankheiten steigt nicht. Männer, die zwischen 41 und 50 Stunden pro Woche arbeiten, hatten sogar ein geringeres Risiko an Herz- und Lungenerkrankung oder Depression zu erkranken, als Männer, die bis zu 40 Arbeitsstunden pro Woche arbeiteten.
Oh Gott. Okay, das ist alles sehr kompliziert. Wollen wir nochmal über die Krönung morgen sprechen, oder?
Nee, aber also mir war gar nicht klar, dass man das, also ich habe auch so Artikel gelesen, tatsächlich über Workaholic und was für Anzeichen man das hat. Also ich bin nicht arbeitssüchtig, das weiß ich, glaube ich, relativ gut, aber ich konnte mich doch teilweise wiederfinden. Soll ich dir mal so eine Definition, die ich im Ärzteblatt gefunden habe,
bitte.
Vorlesen?
Ja.
Ein Arbeitssüchtiger ist ein Mensch, der den unaufhörlichen Drang oder Zwang hat, ständig arbeiten zu müssen. Dieses exzessive Bedürfnis nach Arbeit nimmt ein so hohes Ausmaß an, dass sowohl seine Gesundheit und sein Wohlbefinden als auch seine privaten Beziehungen beeinträchtigt werden. Es ist das unkontrollierte Bedürfnis nach Arbeit mit daraus resultierender hoher Arbeitseinbezogenheit und legt ein süchtiges Verhalten an den Tag. So.
Also ich muss ja sagen, ich kann sehr gut ohne Pause arbeiten, wenn ich erstmal am Schreibtisch sitze. Also dann bin ich auch manchmal richtig krass im Tunnel drin und da kann ich auch 10 Stunden arbeiten und es fällt mir gar nicht auf. Aber ich kann auch sehr gut einfach zu Hause auf der Couch sitzen und mir irgendeine Scheiße angucken. Also
ja,
jetzt
auch.
Im Fernsehen.
Das stimmt.
Also ich glaube ich schon, dass ich da, also ich habe jetzt nicht dieses Gefühl, dass wenn ich morgens aufwache, so, juhu, jetzt zur Arbeit. Aber wenn ich erstmal da bin, dann kann ich auch mal lochen. So würde ich mich beschreiben. Das ist ja wohl kein Workaholic.
Naja, aber es gibt schon so Sachen, so dass ich dann einfach denke, so, okay, ich kann jetzt nicht aufhören zu arbeiten, weil da verlassen sich Leute auf mich. Ich kann jetzt nicht aufhören zu arbeiten, weil das muss heute fertig werden. So, die Sachen habe ich tatsächlich schon häufig. Und mein Mann ist auch so. Und es gibt dann schon so Situationen, wo wir dann beide ein bisschen genervt sind voneinander, weil der ein, also es muss sich ja einer ums Kind kümmern oder es muss einer Besorgung machen und muss einer kochen, wie auch immer. Und dann kannst du natürlich nicht arbeiten. Dann ist das manchmal schon so, ich muss arbeiten. Warum musst du jetzt arbeiten? Du kannst doch später arbeiten. Warum hast du nicht vorher gearbeitet? Und wir müssen uns schon häufig aufgrund unseres Arbeitsvolumens oder unserer Arbeitseinstellung ein bisschen neu sortieren. Sagen wir mal so.
Ja, das ist natürlich bei euch auch noch, weil ihr beide nicht diesen 9-to-5-Job-mäßigen Rhythmus habt, sagen wir mal
Das hat
so,
aber auch
ne?
Vorteile mit Kind, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt überlege, ich müsste jeden Morgen im Supermarkt antanzen und muss eine gewisse Zeit machen, dann darf ich in meine Pause gehen, die auch eine gewisse Zeit lang ist, und dann muss ich nochmal Stunden machen. Das wäre auf jeden Fall dann komplizierter, was zum Beispiel die Kinderbetreuung angeht.
Organisatorisch wäre es komplizierter, aber gleichzeitig, was halt wegfällt bei dem Job, ist dieses darüber Gedanken machen, muss ich jetzt arbeiten, muss ich nicht arbeiten, schaffe ich gerade nochmal so einen kleinen, komm, ich mache nochmal schnell. Weißt du, so diese auf Metaebene darüber nachzudenken, ob man jetzt arbeitet oder doch nochmal kurz auf der Couch bleibt, das fällt da halt weg. Weißt du?
Ja,
So.
also man muss jetzt dazu natürlich wissen, die Leute, die uns jetzt nicht privat kennen, wir haben ja beide Jobs,
Wir haben
wo man
beide
kein,
Jobs.
wir haben
Punkt.
beide
Das ist
Jobs,
schon mal
Punkt.
gut.
Gut, das ist
So.
schon mal gut. Aber wir haben ja beide keine Jobs, die ein festes Gehalt anhand einer Stundenzahl ausmachen können. Gehen wir nicht auf die Arbeit, bekommen wir kein Geld.
Ja.
Wir können aber auch, und das ist so ein bisschen manchmal die Verführung, was wir an Arbeitsaufträgen haben, alles annehmen und sagen, ja klar, mache ich, ja klar, mache ich, ja klar, mache ich. Weil man bekommt nämlich auch mehr Geld, wenn man mehr macht.
Ja,
Und
Auftragsarbeit eben.
Auftragsarbeit. Und das ist doch manchmal sehr verführerisch, wenn ich weiß, boah, natürlich kann ich hier noch eine Doppelschicht machen, weil dann kriege ich ja mehr Geld. Das habe ich, glaube ich, auch vor meiner Diabetes-Diagnose ein bisschen zu häufig getan, glaube ich. Also ich erinnere mich an einen Sommer, an dem ich wirklich 3 Wochen jeden Tag gearbeitet habe und dann teilweise auch so Festivalsachen, wo du von morgens 11 aufs Festival fährst und dann fährst du halt abends um 12 fährst du vom Festival zurück und da hast du nichts vom Festival gesehen. Du
Nee, also
saßt halt nur da vorm Laptop.
aber ich muss sagen, Geld war tatsächlich nie für mich das verlockende Ding an der Art, wie wir arbeiten, sondern mir ging es eher, da bin ich wieder bei der Kim von vor 5 Minuten, beim Thema Pflichtbewusstsein und so. Und dass ich halt nicht, ich meine, du kennst mich lange genug, ich kann ja nun mal nicht Nein sagen. Wenn mich jemand um was bittet und dann ist egal, ob es jetzt privat oder auf der Arbeit ist oder ein neues Projekt, ich sage eigentlich immer ja.
Und ich merke das ja ganz krass, die Tage, wo ich nicht arbeite, was das mit meinem Blutzucker macht.
Ja, das
Richtig
merke ich
krass.
auch. Richtig entspannt. Das hat auch neulich mein Arzt zu mir gesagt, als ich da war. Ne, dann liest er ja immer den Freestyle Libre aus, beziehungsweise guckt hier bei uns in die App quasi einfach rein, hat dann alles am Computer und sagt ja auch nur so, ah, ich sehe immer sehr gut, wenn Sie frei haben. Und ich weiß aber noch, als ich immer sonntags gearbeitet habe, also ich habe, ja, ich glaube, 8 Jahre lang ja Wochenenddienste gemacht beim WDR. Und da hat mein Arzt am Anfang, als wir angefangen haben, das eben im Freestyle Libre alles so zu beobachten, hat er gesagt, aber wissen Sie, bei Ihnen ist ja komisch, an dem Sonntag, da sind Sie so aktiv wie andere Leute unter der Woche. Da machen Sie wahrscheinlich viel Sport, oder? Ich so,
Ja.
nee, da gehe ich einfach nur zur Arbeit. Also ja, krass, das sehe ich hier doch. Das sieht ganz, so einen Sonntag habe ich noch nicht gesehen, hat er gesagt. Ich bin
Krass.
special.
Nee, bei mir war das so, ich bin während der Schwangerschaft, als ich ja dann auch Insulin spritzen musste und auch sehr viel notiert habe, ne, wie der Blutzucker sich so entwickelt, das habe ich ja jetzt oft, also ich mache das oft nicht. Es ist so gewesen, dass ich dann immer gemerkt habe, wenn ich mir freigenommen habe, dass ich viel weniger Insulin brauchte auch. Also, dass ich auch so, wenn es
Ist
Wochenende,
so.
wenn jemand zu Besuch kam und wir so einen Ausflug gemacht haben so, und ich so voll die Zeit hatte, mal in Ruhe auch so durch den Laden zu gehen und nicht da durchhetzen musste oder so. Ja, also Arbeit nimmt ja auch Zeit von der restlichen Freizeit oder den restlichen Alltagsstress ja auch weg. So, ne? Und wenn du den in aller Ruhe machen kannst. Und im Mutterschutz war natürlich richtig krass. Da hat selbst die Ernährungsberatung in der Diabetologie-Praxis, Entschuldigung, in das Heft geguckt, was ich da hatte und sagte, krass, wie das bei Ihnen direkt auffällt. Das gibt's ja nicht.
Ja.
Also
Ich
wirklich
habe
so.
das sogar. Ich habe sogar mittlerweile die Vermutung, dass ich, wenn mich Träume stressen nachts, dass mein Blutzucker nach oben geht. Habe ich wirklich die Vermutung, wenn ich so weird Adrenalin geladen träume, weil, keine Ahnung, im Traum, irgendwie neulich zum Beispiel habe ich geträumt, boah, das war richtig scary. Ich habe wirklich zu viel Harry Potter gespielt in letzter Zeit. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen, ne? So, und dann habe ich geträumt, dass ich vor der Xbox sitze, wiederum in meiner Figur, die ich in Harry Potter spiele, durch eine Unterwasserwelt auf einem Besen fliege, voll realistisch auch natürlich, unter Wasser auf einem Besen. Und dann bin ich von einem Wal gefressen worden. Hm. Und dieser Traum hat mich völlig fertig gemacht, weil ich da auch nicht mehr rausgekommen bin und dann die ganze Zeit mich gedreht habe in diesem Walinneren und keine Ahnung. Und da bin ich aufgewacht und habe nur gesehen, wie meine Blutzuckerkurve voll nach oben gegangen ist. Und das kann ich mir nur so erklären, dass das der Traum war, der das mitten in der Nacht nach oben gepusht hat. Muss man mal rausfinden.
Ja, weiß ich nicht. So genau beobachte ich das ja nicht im Schlaf, deshalb weiß ich es nicht.
Aber du hast ja eben schon, Spoiler Alert, Kim hat mir eben erzählt, bevor wir hier losgefahren sind,
geflogen sind. Die Folge,
dass du ja den Dexcom jetzt mal ausprobieren möchtest.
Stimmt, ja. Ich habe überlegt, weil ich vergesse immer zu messen. Ich nehme es mir immer vor, weil ich will ja einfach eine bessere Kontrolle haben und will wissen, okay, was macht das Frühstück mit mir und sowas alles. Und dieser Faktor Kind, die ist einfach von 6 Uhr morgens ist die von 0 auf 180. Und dann wird geschrien, wenn sie dieses Täschchen sieht, die steht voll auf Taschen. Und wenn sie dieses Zuckermessgerät Täschchen steht, ist schon gib. Und ich kann ja nicht hier, also dann
war es meine... Ja, dann hol dir doch einfach auch ein Täschchen.
Weißt du, wie viele Täschchen die ja hat? Die will immer das Täschchen, was sie nicht haben darf.
Dann musst du so tun, als würdest du ein anderes Täschchen nehmen, da dann erstmal dreimal sagen, nein, 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 und dann gibst du es ihr doch und dann hat sie das Erfolgserlebnis und denkt sich, ich habe meine Mama voll gut im Griff.
Das ist eine gute Idee.
Ja. Kindermanipulation, Grundkurs 1 mit Freddy Schürheck. Mache ich vielleicht, falls einer Interesse hat, den Auftrag zu geben, dass ich daraus einen Podcast mache.
Die Frau, die keine Kinder hat, gibt ihnen Tipps für ihre Kinder.
Ja, bin ja auch gelernte Pädagogin, Kim. Da lernt man solche manipulativen Tipps.
Stimmt, als Französischlehrerin lernt man solche Tipps.
Ja. Naja, kommen wir vielleicht mal kurz weg von uns und unserem Arbeitsalltag und unserem scheinbar Nicht-Workaholic-Arbeitsstatus. Naja, zu einer Frau, die wir in Berlin kennengelernt haben Anfang des Jahres und die uns beide sehr beeindruckt hat, muss man sagen.
Ja, wir reden nämlich mit Shirin. Sie hat angefangen zu moderieren bei Viva, aber das würde eigentlich sie gar nicht richtig beschreiben. Und deshalb startet das Interview auch damit, dass sie mal aufzählt, wie viele Jobs sie hat.
Unglaublich viele. Also
unglaublich Shirin, viele.
Valentine, ich war bei ihr zu Hause, Kim war im Videocall dazugeschaltet, während wir dazwischen Kamin und Pool im Wohnzimmer gesessen haben. Und wir hören jetzt mal ins Interview rein.
Jetzt aktuell habe ich 6 Jobs. Aber das ist natürlich nicht immer, ja nicht alles gleichzeitig, sondern immer, weißt du, so wie letzte Woche war mehr auf die Diatec und den T1-Day und jetzt diese Woche, ich hatte dann irgendwie, Sonntagabend bin ich aus Berlin zurück und am Montag und Dienstag hatte ich dann Konzerte in Bonn im Rock- und Pop-Zentrum, das ist Nachwuchsförderung, im Bereich ja der Pop- und Rockmusik. Heute fahre ich ins Studio und muss noch einen Song ein bisschen umkomponieren. Und also es ist immer wechselweise. Also es kommt nicht immer alles gleich auf einmal. Und wenn, dann muss ich es halt irgendwie jemandem abgeben oder so. Aber das ist schon viel, aber es macht doch irgendwie total Spaß. Es ist irgendwie alles so ein bisschen kreativ. Und ja, und das ist irgendwie mein Leben.
Ist krass, weil ich dachte, niemand hat mehr Jobs als Freddy und ich zusammen, aber du hast es jetzt gerade geschafft.
Ja, ist schon irgendwie
6 ist schon
deswegen gleichzeitig. Also für den Diabetes ist das total beschissen, wenn ich das mal so sagen darf, weil du hast halt wenig Zeit, aber dich darum zu kümmern und auch keine Regelmäßigkeit, mal so halt irgendwie. Und das ist ja, wissen wir ja mittlerweile, irgendwie für den Diabetes nicht so geil.
Du hast auch tatsächlich mal in einem Interview gesagt, in dem Podcast Zuckerjunkies, der auch hier an dieser Stelle mal kurzes Shoutout an den Zuckerjunkies-Podcast, toller Podcast, gibt schon irgendwie über 250 Folgen, da könnt ihr auch mal reinhören. Da hast du gesagt, du glaubst tatsächlich, dass die Zeit damals, Ende der 90er, Mitte, Ende der 90er, als du so viel damals auch schon gearbeitet hast, so ein bisschen den Grundstein gelegt hat für deine Diabeteserkrankung. Wie meinst du das?
Ich glaube, dass ich den Diabetes bekommen habe. Ich habe damals in der Zeit irgendwie, war ich immer also öfter mal krank und dann habe ich mir immer irgendwie Antibiotikum reingezogen. Ich weiß noch, ich war regelmäßig beim Arzt und habe gesagt, ey, ich muss morgen hier irgendwie wieder auf der Bühne und gib mir irgendwie schnell was. Oder ich bin teilweise auch mit Fieber und krank in den Tourbus eingestiegen und bin erstmal eine Woche im Nightliner, habe ich nur die Betten dazu geschwitzt und bis ich dann überhaupt wieder in der Lage war, auf die Bühne gehen zu können. Und dann war ein Tag irgendwie, war ich fieberfrei und am nächsten Tag direkt auf die Bühne. Und das ist halt auf der Bühne, das ist schon so eine Hochleistungssporteinheit. Ich weiß nicht, wenn du Sport machst und dabei irgendwie noch singen musst oder allein nur sprichst, das ist so anstrengend. Und so ist das bei einem Konzert, ne? Irgendwie. Und du kommst dann halt vollgeschwitzt wieder runter. Und dann weiß ich auch, dass ich mir damals eine kleine Herzmuskelentzündung eingefangen habe, irgendwie, weil ich, glaube ich, zu früh mit solchen Sachen wieder angefangen habe. Immer weiter mit diesen Medikamenten. Und ich glaube, dass das Immunsystem gar keine Chance hatte, wirklich selber mal hochzufahren und ich dem Körper auch gar keine Ruhe gegönnt habe. Es war immer irgendwie. Immer war irgendwie was und ich wollte natürlich nicht der Faktor sein, der hier jetzt die Party vermiest, weil ich krank bin. Und deswegen habe ich mir halt immer irgendwas eingeworfen und durchgezogen. Und das hat halt schlussendlich irgendwann den Schlag in den Nacken gebracht mit Typ-1-Diabetes, was für mich ein Riesenschock war. Ich habe gedacht so, das ist jetzt nicht wahr irgendwie, weil das irgendwie eine Diagnose ist, wo du nichts gegen tun kannst. Du kannst es therapieren, aber du kannst es nicht heilen. Am Anfang haben die dann gesagt, irgendwie, ja, du musst Diät halten.
Das ist ja das Ding. Du hast ja am Anfang versucht, irgendwie dagegen anzukämpfen.
Ganz massiv, ja.
Das haben wir ja gesehen, als wir uns hier natürlich auf unser Gespräch vorbereitet haben, dass du, nachdem du erstmal die Diagnose bekommen hast, von wegen, ne, das könnte ein Typ-1-Diabetes sein, da warst du aber in einer sogenannten Remission damals noch und konntest tatsächlich mit Diät und Sport versuchen, irgendwie dagegen anzukämpfen. Wie hat sich das bei dir dann geäußert? Das war ja wirklich ein paar Jahre lang, wo du gedacht hast, okay, ich komme vielleicht um diese ganze Insulingeschichte nochmal drumherum.
Ich hatte damals diesen Gedanken, dass ich meine Bauchspeicheldrüse bloß nicht an Insulin gewöhnen will, beziehungsweise also von manueller Gabe von außen. Ich wollte, dass meine Bauchspeicheldrüse das selber macht. So, das war natürlich totaler Bullshit. Also ich hätte die Remissionsphase noch länger vielleicht strecken können, wenn ich damals schon so ein bisschen unterstützend Insulin dazugegeben hätte. Wusste damals keiner, die haben auch erstmal gesagt, ah, vielleicht haben sie auch Typ 2, was auch Blödsinn war. Irgendwie hatte ein Typ 1. Aber ich konnte 1,5 Jahre, und das war wirklich so ein Strick, der immer enger wurde, ich konnte durch eine krasse Diät und Sport, den ich hatte, meinen Stoffwechsel so hochgetrieben, meinen Blutzucker irgendwie zunächst mal im Griff halten. Das bedeutete, dass du erstmal 50 Kilometer Rennrad fährst. Das war so der Sport, der mir gut gefallen hat.
50 Kilometer an einem Tag.
Ja, ja, und dann ist aber das Perverse, dass dein Körper irgendwann, wenn du das so drei, vier Wochen machst und das jeden Tag im Übrigen, sagt dir, oh, 50 Kilometer linke Arschbacke, das ist gar keine Sporteinheit mehr. Und dann musst du mehr machen, um Reize zu setzen. Du wirst ja auch immer besser, ne? Also, ja. Und dann musstest du 80, 100, 150 Kilometer fahren.
150 Kilometer an jedem Tag. Das ist ja allein schon zeittechnisch. Du hast ja einen halben Tag dann nur noch auf dem Fahrrad gesessen, neben der Tatsache, dass das doch verdammt anstrengend auch einfach war.
Ja, ich war teilweise du warst dann schon so 6-7 Stunden unterwegs. Was? Mit dem Rennrad. Dann bin ich halt irgendwie durch die Eifel gepäst wie eine Wahnwitzige. Ja, das war wirklich so. Ich wog am Ende auch nur noch 47 Kilo. Also ich war topfit. Und dann kam ich an meinem 27. Geburtstag, kam ich ins Krankenhaus. Und dann saß ich da in der Runde mit so alten, dicken Leuten, irgendwie Typ 2er. Und ich alleine irgendwie als Typ 1erin und hab mir so gedacht, irgendwie, so, und das ist jetzt deine neue Umgebung.
Aber
so?
hat denn keiner mal diesen Antikörpertest bei dir gemacht?
Doch, damals, bevor ich diese ganze Diät und diesen Marathon da gestartet habe, haben die im Krankenhaus schon diese Antikörper manifestiert. Aber ich habe das nicht akzeptieren wollen. Ich habe dann gesagt, nee, das ist ja, das ist so, aber an mir geht der Kelch vorüber. Weißt du, Kim, ich habe nie über die Stränge geschlagen. Ich habe weder irgendwie exzessiv Partys durchgefeiert oder so. Ich habe eigentlich immer relativ gesund gelebt und konnte mir gar nicht, ich konnte gar nicht glauben, dass mich dieses Schicksal ereilt irgendwie und dass das dann so ein Leben lang irgendwie bist du an diese Hilfsmittel gebunden und hast diesen Funk halt Tag und Nacht. Weihnachten und Geburtstag und immer.
Und wann hast du denn tatsächlich akzeptiert, doch, das ist jetzt eben so und ich bin jetzt Teil zum Beispiel dieser Diabetes-Community, das ist jetzt irgendwie dann doch Teil meines Lebens geworden?
Genau, das musste ich irgendwann relativ schnell akzeptieren. Also ich habe ich weiß nicht, das kennt ihr bestimmt auch irgendwie, diesen kleinen, das ist ja schon so ein kleiner Rums geht da durch dein Leben, ne? Wenn du diese Diagnose kriegst. Ich weiß, dass ich von einem, es kam mir zumindest so vor, von einem Tag auf den anderen in diesem Krankenhaus, habe ich an den Schläfen weiße Haare gekriegt. Das war wie so ein Trauma, wie so ein Schock. Ach, und dann habe ich in den Spiegel geguckt und dachte, ach du Scheiße, was ist denn hier los irgendwie? Und dann habe ich natürlich, zum Glück gibt's Haarfärbemittel und so, und dann habe ich das übertüncht. Und damals war ich aber ja irgendwie 27. Und dann habe ich mich relativ schnell, weil ich versuche, du musst lösungsorientiert sein, weil du kannst dir das Leben jetzt schwer machen und du kannst irgendwie so eine Riesenbürde und den ganzen Tag irgendwie Trübsal blasen oder aber du musst weiter funktionieren, weil ich auch noch 1000 andere Verantwortlichkeiten habe. Und wenn ich einknicke, dann knicken 1000 andere Menschen neben mir noch mit ein, weil ich für die verantwortlich bin. Und also habe ich, du kannst, das ist eine Entscheidung wie so ein Schalter, ob du das zu einer Schwäche machst oder auch zu einer Stärke. Und ich habe dann auf der Bühne irgendwie gestanden und habe da irgendwie dieses Europas größtes Frauenfestival, L Beach war das, moderiert. Und da war im Publikum eine Frau, die arbeitete bei einer Firma, die haben Insulinpumpen hergestellt und hat halt an meiner Hose diese Pumpe gesehen und hat mich dann angesprochen. Und dann war irgendwie, haben wir so gesagt, ey, und damals war es schwierig, an Sensoren ranzukommen. Das war so die erste Zeit, als es diese Sensoren gab. Und dann war so, die Sensoren war wie so eine Währung. Yeah. Und dann gesagt, gibst du uns ein Interview? Wir geben dir 10 Sensoren. Ja, wirklich. Und dann habe ich gesagt, alles klar, machen wir. Ja, irgendwie. Und daraus hat sich dann irgendwann so eine Zusammenarbeit entwickelt. Und ja, und dann wurde mir erst klar, das haben die mir eigentlich erst so gesagt, dass es total Mut macht, also anderen Diabetikern, was ich eigentlich mache und wie ich eigentlich bin, dass das anderen Menschen Mut macht. Das war mir so gar nicht bewusst. Und dann, ja.
Hast du damals denn auch mal überlegt, vielleicht ist die Branche nichts mehr für mich, vielleicht schaffe ich das nicht mehr? Weil du sagst ja auch gerade, du bist irgendwie verantwortlich für so viele Leute hängen mit an dir dran. Mhm. Was ist denn, wenn du es doch nicht mehr packst?
Ja klar, also ihr werdet das ja mit Sicherheit kennen. Also wenn du es gibt Tage, da geht's dir halt einfach mal nicht so gut, was auch immer, ja. Und dann kriegst du das Mikrofon, auf einmal wird's in der Halle total still, der Spot geht an und du musst dann abliefern. Und wenn du es verkackst, dann steht und fällt alles mit dir. Und diese Verantwortung oder dieses Gefühl, das habe ich halt in den 90ern und auch Anfang der 2000er irgendwie permanent gehabt. Irgendwie, es hing immer alles so viel von mir ab. Und natürlich ist das manchmal, und das hat bei mir Druck erzeugt. Und dann kam noch so eine andere Sache hinzu, was ich zeitweise auch bei der Diatec teilweise hatte oder bei den Stream-Events. Ich krieg dann, also andere kriegen dann irgendwie, weiß ich nicht, Durchfall oder der nächste kriegt eine Migräne, ich krieg Rückenschmerzen. Und das ist so ein Druck, also das ist so ein unterer Rücken, da verspannen sich die Muskeln, weil ich unter Stress stehe. Und ich versuche psychisch dagegen anzuwirken und mir selber auch einzureden, ey, komm, ja, wenn es halt nicht so funktioniert, dann funktioniert es halt nicht so. Aber du hast schon den Anspruch an dich selber, an alte Erfolge auch immer wieder anzuknüpfen und zu sagen, ey, ich kann es immer noch, ne? Das ist halt so irgendwie.
Und von deinen ganzen unterschiedlichen Jobs, wie wirkt sich welcher Job auf deinen Blutzucker aus? Hast du Jobs, wo du sagst, da gehe ich easy durch den Tag mit, da habe ich kein Problem mit den Werten? Und gibt's Momente, wo du sagst, da gehe ich nach oben oder nach unten, das muss zum Beispiel am Adrenalin liegen oder wie auch immer?
Definitiv die Sachen, die auf der Bühne und so passieren. Also da, wo so 3, 2, 1, Shirin, let's go, da geht mein Zucker hoch. Bei Veranstaltungen, wo Diabetiker sind, interessanterweise nicht so sehr, weil ich das Gefühl habe, das sind so die einzigen Veranstaltungen, wo ich sogar Applaus vielleicht sogar ernten würde dafür, wenn ich sage, ey Leute, sorry, ich muss mal gerade eine Cola trinken irgendwie. Ja. Weißt du, also da habe ich so das Gefühl, da kannst du es offen zeigen. Und für mich ist der T1-Day oder auch diese Community schon auch wichtig, weil sie dir schon viele Fragen beantwortet, die ein Diabetologe einfach nicht beantworten kann irgendwie. Ich finde auch, es ist was anderes, wenn du mit Diabetikern direkt sprichst, weil die dasselbe, genau dasselbe Leben kennen, was du den ganzen Tag durchmachst. Meine Diabetologin gibt mir natürlich super Tipps und so, aber ich denke mir halt einfach, du hast keinen Diabetes, du weißt es nicht. Du weißt nicht, wie das ist, im Hauseingang zu liegen mit einer Unterzuckerung oder so. Aber es ist, also ich will die gar nicht jetzt schlecht reden, also es, zum Glück ist es bei ihr nicht so, aber ja, und deswegen finde ich diese Community wichtig. Also mir hat das schon auch sehr viel Halt gegeben und es ist ein Geben und Nehmen. Also ich finde das super. Deswegen ist euer Podcast auch so wichtig.
Ja, wir können das nur unterstreichen. Das ist schön, sich mit jemandem auszutauschen, der ja auch so einen ähnlichen Druck mitmacht, ne? Aber auch natürlich zu merken, wie verschiedene Leute verschieden damit umgehen. Und es fängt ja schon bei so Kleinigkeiten an, wie ich nehme immer gerne die Banane, weil die Banane wird immer so verteufelt. Ne? Der eine kann eine Banane essen, gar kein Problem. Der andere sagt Banane auf keinen Fall. Und einfach zu hören, wie verschiedene Dinge auf verschiedene Leute wirken, um auch ein bisschen so sich selbst zu verstehen. Ne? Weil manchmal gibt's ja so Sachen, der Arzt sagt dir, mach das so, das funktioniert bei allen. Und du denkst dir so, warum bin ich die Einzige, deren Werte beim Sport so explodieren nach oben und nicht nach unten? Und dann unterhältst du dich mit anderen Leuten, dann sagen andere Leute, das ist bei mir auch so. Und denkst du so, okay, jetzt macht's viel mehr Sinn, weil es einfach verschiedene Menschen gibt und wir alle verschieden sind und dass sich das alles überall verschieden auswirkt und dass es total wichtig ist, dass man sich da austauscht. Und wir haben auch schon drüber geredet, Freddy und ich, dass das schade ist, dass das beim Arztbesuch manchmal gar nicht so erwähnt wird, dass es so eine große Community gibt und dass man sich da auch wirklich einlesen und austauschen kann.
Ja, das ist, also ich habe hab jetzt 20 Jahre Diabetes, ich habe irgendwie so gemerkt, dass der Arzt gibt dir sicherlich irgendwie, der gibt dir Tipps, wie du es machst, und aber schlussendlich ist über die Jahre und die Erfahrung bist du eigentlich selber, das hängt natürlich eng mit dem Engagement zusammen, wie viel du so aufbringst, aber bist du eigentlich der beste Diabetologe für dich selbst, weil du selber dich am besten kennst und Sachen ausprobierst und analysierst, deine Werte anschaust und die Wahrheit liegt irgendwo so dazwischen. Also mal läuft's gut und mal läuft's schlecht. Es ist mit der Technik, die wir heute haben, mit Pumpen und Sensoren und so, schon um einiges einfacher geworden. Also wir kennen ja noch die Zeit irgendwie mit Pen und Blutzuckermessgerät, wo du eine Minute auf dein Ergebnis gewartet hast und einen riesen Tropfen abgegeben hast. Und irgendwie, das ist nicht vorstellbar, was die da in den 70ern, 80ern mit Diabetes, das war ein Albtraum. Also ich bin froh schon, also das jetzt in dieser Zeit zu haben, wo so vieles so viel entspannter geworden ist. Meine erste Frage beim Diabetologen, als ich es bekommen habe, war: Ey, kann ich nach wie vor Sport machen? Kann ich all das machen, was ich bisher immer gemacht habe? Und dann hat er gesagt: Ja klar, kannst du. Was er mir natürlich nicht gesagt hat, ist, dass das alles schon auch immer so ein bisschen Achterbahn ist irgendwie, dass du hier und da mal ordentlich irgendwie gegen die Bande fährst mit deinem Zucker. Ja. Das haben sie halt verschwiegen, aber ja. Eine Freundin von mir, die hat mir auch gesagt, irgendwie, ich habe da natürlich irgendwann rumgeflennt und gesagt, irgendwie, warum ich? Und dann hat die gesagt, weil du es kannst. Das war irgendwie so cool irgendwie. Sie hat gesagt, weil du es kannst. Es gibt Menschen, die können es nicht. Und du gehst damit um und du kannst das schon, du machst das schon. Und tatsächlich kann ich jetzt irgendwie nur sagen, ich hätte meinen Körper niemals so gut kennengelernt. Ich feiere das jetzt nicht, aber ich hätte viele Prozesse nicht verstanden, wenn ich das nicht hätte. Ich hätte viele Menschen nicht kennengelernt. Wir würden jetzt hier nicht sitzen und quatschen. Machen wir das Beste draus. Wir leben nur einmal und das Leben ist mega. Also ich kann, das kriegt mich nicht unter.
Shirin Valentine, Megafrau. Ihr könnt ihr auch mal folgen, zum Beispiel bei Instagram. Da macht sie auch immer wieder mal Postings zum Thema Diabetes. Und ich muss sagen, Kim, ich bin ja diese Staffel sehr in Sachen T-Shirt-Aufdruckmöglichkeiten unterwegs.
Ja, hast du vielleicht schon mal was gemerkt? Ja.
Mein T-Shirt-Slogan von diesem Interview wäre: Warum ich? Fragezeichen. Weil du es kannst. Ausrufezeichen. Finde ich irgendwie geil. Wäre auch ein T-Shirt, das ist für alle Lebenslagen irgendwie gut. Weißt du, wenn man mal eine schwere Zeit hat oder so, warum ich? Weil du es kannst. Harte Arbeit, viel Stress auf dem Job. Warum ich? Weil du es kannst.
Hast du eigentlich auch so ein Stresssymptom? Also die Shirin hat ja davon geredet, dass bei ihr mal Rückenschmerzen kommen. Hast du auch sowas?
Kim, ich möchte fast einen kleinen Trommelwirbel haben, denn wir kommen zu unserem Lieblingsthema in dieser Folge.
Echt? Wirklich? Weil das ist auch mein
Ding. Okay, ja. Man fange an. Das hätte ich jetzt auch erzählt und das ist nicht abgesprochen.
Ja, ich habe einen nervösen Darm, oder wie das dann offiziell heißt. Also ich kriege doch bei sehr angespannten, nervösen Momenten, ich sag mal vor so einer Staatsexamensprüfung oder sowas, du, dann flutscht es bei mir.
Bei mir ist es meistens erst so, wenn die Anspannung nachlässt. Okay. Dann ist es meistens auch so, aber auch nicht immer so direkt Durchfall, sondern mehr so ein ganz unwohles Gefühl, so ein Blähbauch. Dann kann ich teilweise einige Hosen gar nicht mehr anziehen, weil der braucht Platz.
Wollen wir noch schnell zurück zu einem T-Shirt, weiteren T-Shirts?
Ja, da ist noch ein T-Shirt-Spruch, okay.
Ja, schnell mal kurz den Durchfall wegwischen und einmal nochmal inhaltlich ein bisschen weiterspringen. Ich fand auch noch sehr schön, was sie gesagt hat, mit dem, dass du selbst dann der beste Dialog, nein, was hat sie gesagt? Oh Gott. Sie hat gesagt, der beste Diabetologe für dich bist du selbst. Fand ich auch sehr gut. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Mainstream-T-Shirt, passt halt nur zu Diabetikern. Aber irgendwie so als Motto finde ich es total wichtig. Und ich finde, das verkörpert so ein bisschen alles, worüber wir hier auch immer so sprechen. Weißt du, also man muss sein eigener Experte sein. Wenn, auch trotzdem mit der Ausnahme, und das sage ich auch hier nochmal gesagt, wir natürlich keine ausgewiesenen Diabetesexperten sind und kein medizinisches Fachpersonal und keine wirklichen Diabetologen. Das heißt, wenn ihr hier im Podcast irgendwas hört, was euch inspiriert oder wo ihr sagt, guck mal, das möchte ich auch in meinem Diabetesmanagement ändern oder sowas, dann sprecht da mit eurem echten Diabetes-Team nochmal drüber.
Worüber wir ja noch gar nicht gesprochen haben, sind so diese Bedenken, kann ich den Job überhaupt machen? Weil ich, obwohl ich Diabetes habe, kann ich den Job mit Diabetes machen? Ne? So diese Frage. Darüber haben wir uns mit Sandra Starke unterhalten. Sie ist Profifußballerin bei Wolfsburg und hat die Diagnose bekommen. Da war sie schon auf dieser, war sie dabei, die Karriereleiter in Richtung Profifußball hochzuklettern. Und sie sagt aber selbst, dass sie das karrieretechnisch nach ihrer Diagnose nicht eingeschränkt hat.
Es hat mich gar nicht eingeschränkt tatsächlich. Also ich würde sagen, es ist alles machbar, also so gute Vorbereitung. Ich muss ja tatsächlich auch sagen, das ist eigentlich das Kuriose an dem Ganzen. Seitdem ich eigentlich Diabetes bekommen habe, ist eigentlich meine Karriere noch mal ein bisschen angestiegen. Und das ist so ein bisschen, wo ich dann auch immer sage, eigentlich so, man, es ist irgendwas ganz Blödes passiert, aber wiederum eigentlich so viele schöne Dinge daraus entstanden auch. Und das ist für mich dann, ja, wo ich halt sage, das passt. Also man braucht einfach eine gute Vorbereitung und ich glaube auch gerade, sagen wir es mal auf dem Level und es wird auch immer besser, auch im Frauenfußball, ist einfach Vorbereitung vor einem Spiel, vor einem Training extrem wichtig.
So, und was jetzt diese schönen Sachen sind, von denen Sandra gesprochen hat, die durch ihre Diagnose entstanden sind, das haben wir sie natürlich auch gefragt.
Ja, auf jeden Fall neue Kontakte, also das sowieso. Coole Kooperationen, Dinge, die man angeht, klar, also viele Leute auch helfen kann, auch wenn man nur kurz mal mit ihnen redet. Das erfüllt einen schon sehr. Aber auch fußballerisch muss ich sagen, also ich habe Diabetes bekommen. Ich glaube, ein Jahr später habe ich dann mein erstes Spiel für Deutschland gemacht. Ich glaube, zwei Jahre, aber ich weiß gar nicht, bin ich dann nach Wolfsburg gewechselt, wo man ja eigentlich, also ja, was schon einfach ein Traum ist. Und ja, also auch Körpergefühl, ich war davor schon immer mal wieder ein bisschen muskulär raus, hatte immer mal wieder da Muskelschmerzen und so. Ich hatte nie eine große Verletzung, aber ich hatte immer mal wieder so kleine Probleme. Und seitdem ich eigentlich dann auch Diabetes bekommen habe, muss ich sagen, bin ich eigentlich so körperlich echt fit geworden. Also war ich davor vielleicht auch, aber jetzt irgendwie ist es nochmal anders. Man hat natürlich ein besseres Körpergefühl. Man kann ja anhand der Kurven teilweise auch echt sagen, so guck mal, ey, da hatte ich richtig Stress. Also man hat ja so wirklich Beweise auch teilweise. Aber das ist schon ein anderes Körpergefühl und auch wirklich so muskulär und alles, wo ich sage, das ist nochmal next level irgendwie.
Bei den vielen Diabetikerinnen und Diabetikern, die wir jetzt kennengelernt haben, haben wir noch von niemandem gehört, dass er gesagt hat, oh Gott, und das mit meinem Job, das hat alles irgendwie dann überhaupt gar nicht mehr funktioniert oder so. Ja. Ne? Da hat eigentlich jobtechnisch hat niemand was verändert, was ja ein gutes Zeichen ist. Diabetes-Management-technisch hat man natürlich so ein bisschen sein Management an den Tagen, wo man arbeitet, teilweise auf den Diabetes eingestellt. Das haben wir auch wiederum gemerkt. Was ich zum Beispiel auch gemerkt habe, hat allerdings ein bisschen gedauert, ehrlich gesagt, bis ich es gecheckt habe, dass ich also morgens nach dem Aufstehen brauche ich, wenn ich zur Arbeit muss, immer den sogenannten Gupf, ne? Das machen ja viele Diabetiker, dass die morgens schon mal eine kleine Einheit spritzen oder anderthalb Einheiten, bevor sie überhaupt frühstücken, weil quasi schon das Adrenalin einsetzt und man weiß, okay, heute ist Arbeit, 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 Arbeit und der Körper dann schon irgendwie so anfängt, krass abzugehen. Das mache ich schon länger. Was ich jetzt seit neuestem mache, ist, nach dem Mittagsschlaf auch wieder so einen Gupf zu nehmen. Weil dadurch, dass ich ja viel Frühdienste mache, mache ich mittags teilweise noch mal eine Stunde, anderthalb Mittagsschlaf. Und danach habe ich wieder genau den gleichen Effekt wie morgens um drei, wenn ich zum Frühdienst aufstehe. Das ist mir aber länger nicht aufgefallen, sondern ich dachte immer so, komisch, was ist da denn los? Und jetzt mache ich nach dem Mittagsschlaf, aber wie gesagt, ist nur meine Erfahrung, auch immer einen Gupf.
Also was ich gemerkt habe, ist, wo wir gerade bei Aufstehen und Essen sind, dass ich, bevor mein Tag anfängt, unbedingt eine Kleinigkeit essen muss. Weil ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht kann das ja jemand von euch erklären. Dann, ihr wisst, eine Nachricht schreiben an Typfrage der Podcast. Ich anscheinend
über Instagram übrigens.
Genau. Mein Körper fängt nicht an, morgens den Zucker. Also ich habe auch einen hohen Morgen-Nüchternzucker, habe ich ja schon mal erzählt. Und mein Körper fängt erst an, was mit diesem nüchternen Zucker zu machen, wenn ich was gegessen habe. Dann geht er erstmal noch ein Stück nach oben. Deshalb esse ich dann Brötchen bei sehr frühen Frühdiensten. Habe ich dann immer so einen Müsli-Riegel gegessen oder so, der nur so eine KE hatte oder so. Und dann erst sinkt er. Und wenn ich ohne zum Beispiel nüchtern zum Arzt muss, ich habe auf dem Zettel beim Arzt immer nur 140 oder 156, obwohl ich schon länger wach bin wegen Kind und obwohl ich auch schon was getrunken habe, und also Wasser, und obwohl ich teilweise auch zu Fuß zum Arzt gelaufen bin, wo man ja sagen könnte, da muss doch dein Blutzucker eigentlich sinken, weil Insulin wird ja angeregt. Ja, ist bei mir aber nicht.
Weil das ist ja interessant, dass die Insulinproduktion dann in dem Moment eben bei dir einfach noch nicht in Fahrt gekommen ist. Die muss noch richtig getriggert werden scheinbar, dann eben durch die Kohlenhydrate, die du zufügst. Vielleicht kannst du ja folgenden Tipp machen, wenn du das nächste Mal zum Arzt gehst oder generell morgens einfach noch nichts essen möchtest, guck dir mal lecker aussehendes Essen an. Klingt jetzt erstmal komisch, aber ich habe diese Woche gelesen auf der Internetseite von Diabetes Niedersachsen, ist übrigens eine ganz schöne Seite, die haben da immer einiges an teilweise auch kuriosen Diabetes-News, dass die Insulinproduktion bei Menschen, zumindest da, wo sie überhaupt funktioniert, bei mir funktioniert ja gar nichts mehr, dass die Insulinproduktion von der Bauchspeicheldrüse schon dann quasi in Fahrt kommt, wenn man Essen sieht. Das heißt, du siehst nur, oh geil, da in dem Schaufenster beim Bäcker, geile Donuts, und dein Körper fängt schon an, Insulin zu produzieren.
Aber ich befürchte, dass dann auch mein Appetit angeregt wird.
Ich habe dann so weitergesponnen, wie wäre es, wenn es irgendwann so Pumpen gibt, die irgendwie mit... Also da auch drauf reagieren können. Keine Ahnung, ich habe eine Pumpe und ich gucke die Pizza an und die Pumpe spürt schon, nee, Freddy, die nimmt sich gleich ein Stück Salami-Pizza. Komm, ich schieße schon mal ein bisschen Insulin rein und ich muss dir gar nichts mehr sagen. Das wäre doch krass.
Das wäre echt krass. Du hast auch noch gesagt, wir haben schöne Hörernachrichten bekommen.
Ja, wir haben auch schöne Hörernachrichten bekommen. Da freuen wir uns immer sehr. Kim, sag doch nochmal, weil du das immer so schön sagst. Ich weiß, wir haben es gerade schon mal gesagt, aber wir sagen es ja jede Folge 10-mal.
Typfrage der Podcast heißt unser Instagram-Kanal. Da könnt ihr euch beteiligen an Diskussionen unter unserem Post oder ihr könnt uns eine Nachricht schreiben.
So, und die Jana zum Beispiel hat uns geschrieben und schreibt: Hallo ihr Lieben, heute euren Podcast entdeckt. Mega, 3 Ausrufezeichen. Ich habe Typ 1 LADA-Diabetes, sprich anfänglich gerade noch Verlauf ähnlich Typ 2, spritze aber auch Insulin. Find's mega, beide eurer Sichtweisen zu hören, da ich mich teilweise bei Typ 1 und Typ 2 wiederfinde in meinen Erfahrungen. Ich weiß es erst seit 2 Wochen und habe viele Unsicherheiten. Sie schickt aber einen lachenden Smiley. Wollt ihr nicht mal zu LADA eine Folge machen? Vielleicht für viele interessant.
Ein verzögert einsetzender autoimmunbedingter Diabetes bei Erwachsenen. Late onset autoimmune diabetes in adults.
Spricht man das dann vielleicht LADA aus? Also das war mir tatsächlich aber auf jeden Fall auch neu.
Also wir kannten es nicht, können wir jetzt mal so festlegen.
Ja, und wir haben jetzt ja tatsächlich schon einiges an Diabetes-Ratgebern und so durchgeblättert.
Also am Anfang gleicht diese Krankheit einer Typ-2-Diabetes, genau, und es wird immer der Typ-1-Diabetes ähnlicher. Älter als 30 sind die meisten Leute.
Ja, die Jana sieht natürlich auf dem Foto aus wie 18, aber könnte sein, dass sie vielleicht auch 30 ist. Ja, auf jeden Fall total spannend. Danke, Jana, für deine Nachricht. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Und die Nessie hat auch noch geschrieben und schreibt, danke für euren tollen Podcast. Ich lebe mit 3 Diabetes Typ 1ern zusammen. Mein Mann und unsere beiden Söhne, in Klammern 5 und 2 Jahre alt. Und wir finden euren Podcast einfach nur klasse. Vor allem die erste Folge sollten sich auch Nicht-Betroffene anhören. Danke nochmal, du mach bitte weiter so. Herz-Emoji, liebe Grüße, Vanessa. Oh. Ach, Vanessa, vielen, vielen lieben Dank. Und ganz
ja, vor allen Dingen auch viele Grüße an die ganze Vanessa-Familie.
Dann gucken wir mal noch in die nächste Folge. Was machen wir nächste Folge eigentlich? Oh Gott, Kim.
Vielleicht Diabetes und Prävention, kann es sein?
Ah, genau. So, noch abschließende Worte, Kim. Also, morgen, ich sag's nochmal kurz, 9 Uhr.
Könnte ich zu dir kommen? Ich weiß.
Start zwischen den Wimpeln. Ich werde auch versuchen, einen English Breakfast zu machen.
Echt?
Ja. Also, Charles, wir sind bereit. Kim nur so mittel.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns.